Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie stark reglementiert Georgiens Führung den Kulturbetrieb? Warum wissen wir so wenig über die deutsche Kolonialgeschichte in Tansania? Und was ist Boto Strauß zum 80. Geburtstag zu wünschen? Themen dieser Stunde. Werden die seit Tagen andauernden Proteste in Georgien wieder bis in den frühen Morgen dauern? Tausende demonstrieren für Europa und gegen den prorussischen Kurs der Regierungspartei Georgischer Traum, die sich nach der Wahl Ende Oktober zur Siegerin erklärt hat und die Zivilgesellschaft mit Wasserwerfern und Tränengas einschüchtern will. Deren Handlungsspielraum ist bereits massiv eingeschränkt, Homosexuelle leben in Angst und nun beginnt sich auch der Bildungskanon zu verändern. Mein Kollege Thomas Franke ist im Studio. Was genau meint das?
Ja, es geht darum, die Beziehungen zu Russland zu beschönigen. In der Literatur, in den Quellen, in den Archiven und dadurch eine kritische Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit, also der Besatzungszeit quasi zu ersticken. Georgien war circa 200 Jahre mit Unterbrechungen Teil des Russischen Reiches, erst des Zarenreichs, dann der Sowjetunion, ist jetzt seit etwas mehr als 30 Jahren unabhängig. Und da haben die Leute natürlich angefangen, sich zu emanzipieren. Das heißt, es ist jetzt nicht so einfach, das Rad wieder zurückzudrehen. Aber es macht den Eindruck, als würde die Regierung wahrscheinlich auch durchaus beeinflusst von Moskau aus das versuchen.
Was meint genau den Bildungskanon verändern wollen?
Naja, es geht um Bücher und Quellen und auch um Personal. Also es wird eingegriffen in Prüfungsliteratur, zum Beispiel an Schulen, zum Beispiel in Universitäten. Es geht aber auch darum, Leute einfach zu säubern. Allein aus dem Nationalmuseum und der Nationalen Agentur für den Schutz des Kulturerbes wurden 100 Leute circa entlassen. Die Politiker der Regierungsparteien nennen das übrigens Reorganisation. Klingt ja auch schon danach, als ob man das Rad zurückdrehen möchte. Und dann muss man sich fragen, wohin eigentlich, in die Sowjetunion oder was? Und einer derer, die da gesäubert wurden, ist Lascha Bakratze. Der war bis zu seiner Entlassung Direktor des Literaturmuseums.
Mindestens seit 3 Jahren habe ich erwartet, wirklich tagtäglich erwartet, dass ich dort rausgeschmissen werde. Es ist Kulturministerin gewesen, letzte 3 Jahre, die wirklich mit Säuberungen im Kulturbereich angefangen hat, mit ernsthaften Säuberungen. Zuerst war historisches Museum dran und Kunstmuseum. Da hat man auch ganz einfache Leute, die einfach andere Meinung waren und gute Spezialisten waren, gute Archäologen oder Museumsleute oder Restauratoren und so weiter, rausgeschmissen, nur wegen politischer Einstellung.
Also viele, die da entlassen wurden, die klagen jetzt dagegen.
Und welche Chancen haben sie?
Ja, das sieht schlecht aus, denn die Kulturinstitutionen sind ja nicht die einzigen, aus denen die Leute rausgeschmissen wurden, die andere Meinung haben. Und das geht hoch bis ins Verfassungsgericht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es bis heute kein Urteil auf die Klagen wegen der Wahlfälschung im Oktober gibt. Aber die sind ja auch noch nicht vollständig, diese Entlassungen. Die sind auch noch nicht durch alle Institutionen durch. Also es gibt in Georgien zum Beispiel noch unabhängige Richter. Die bekommen dann aber nach Urteilen Ärger. Und bis jetzt wurden 11 Fälle zugunsten der Kläger entschieden im Kulturbereich, wodurch dem georgischen Staat Zahlungen von mehreren 10.000 Lari auferlegt wurden bisher.
Und welche Auswirkungen hat das?
Vor allen Dingen sind das Schäden am kulturellen Erbe. Das meint zum einen natürlich, dass das ein Angriff auf das nationale Bewusstsein ist. Das entwickelt sich ja in Georgien seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion neu. Aber es ist auch ganz konkret, denn es fehlen Fachleute, zum Beispiel bei der Restaurierung des historischen Klosterkomplexes Gelati. Und das ist einer der bedeutendsten Kunststätten in Georgien, gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Und da gibt es jetzt richtig Schäden an Bau und an Kunstwerken, weil da einfach Stümper am Werk waren.
Heute Abend sollte in Tbilisi das internationale Filmfestival eröffnet werden. Wissen Sie, ob auch da protestiert wurde?
Ja, da wurde protestiert. Und Filmemacher sind ja in Georgien sehr wichtig. Georgien hat ja eine unglaubliche, auch noch aus der Sowjetunion stammende Filmtradition. Und die Filmemacher haben das abgesagt und sind vor das Gebäude des staatlich kontrollierten Fernsehens gezogen. Aber sie sind nicht die einzigen. Also die Unis sind im Streik. Ministeriumsmitarbeiter haben offene Briefe verfasst, unterschrieben. Die Theater haben zugemacht. Auch das berühmte Kindertheater Aizona Daizona Persona, was Wippe heißt, weil die so sozialkritische Themen aufgreifen für Kinder. Und selbst Restaurants haben gesagt, unter diesen Umständen können wir nicht mehr kochen, wir machen das nicht mehr. Also Georgien läuft in Richtung Generalstreik.
Viele Georgier wollen Teil Europas sein. Dafür protestieren sie sehr viel länger, als die Wahl zurückliegt. Wie robust sind die Menschen, wenn man in die Geschichte zurückblickt?
Die sind sehr robust. Und hier schlägt diese sowjetische Vergangenheit mal nicht in Agonie um, wie zum Beispiel in Russland, sondern in Aufbruch. Also die Filmemacher zum Beispiel haben eine Resolution verabschiedet. Da heißt es, wir, die Erben des im letzten Jahrhundert unterdrückten Kinos, können uns nicht mit konzipierten Drehbüchern und kreativen Vorgaben abfinden. Sie sind also gegen eindeutige Kunst. Wir lehnen die Teilnahme an kulissenpolitischen Spielen ab. Wir verspotten die gescheiterten Zensoren und ihren Versuch, das georgische Kino zu domestizieren, heißt das da in dem Abschnitt dieses Manifests. Und das ist ein ganz starker Text, wie ich finde. Denn die Georgier haben eine lange Tradition, sich aus den Fängen Moskaus zu befreien. Das war 1921 so, als die Rote Armee Georgien in die Sowjetunion geholt hat. Das war 1956 so, da gab es ein Massaker an den Georgiern, was hier so gut wie unbekannt ist. 1978 gab es eine große Protestbewegung, weil die georgische Sprache unterdrückt werden sollte durch eine Verfassungsänderung. 1989 gab es ein Massaker vorm Parlament, bei dem 21 Menschen ums Leben gekommen sind durch Giftgas, durch Spezialeinheiten, die aus Moskau geschickt wurden. Und dann ist da natürlich 2003 die Rosenrevolution, die ja viele noch im Kopf haben. Und die damaligen Organisatoren sind jetzt halt 20 Jahre älter, aber die sind noch aktiv. Und da kommt jetzt eine neue Generation dazu. Und dieser georgische Freiheitsdrang, um den es hier geht, für den die kämpfen, der ist einfach nicht tot zu kriegen, der wird weitergegeben.
Thomas Franke über die Situation in Georgien und die Georgier im Spiegel der Kultur. Sie ist die Tochter eines Bildhauers und studierte Kunst in Ost-Berlin. Anna Franziska Schwarzbach, seit fast einem halben Jahrhundert ebenfalls Bildhauerin, bis 1990 unter dem Namen Franziska Lobeck. Das Gerd-Marx-Haus in Bremen widmet ihr seit heute eine Werkschau. Die würdigt mit dem Titel auch ihren Körpereinsatz in einer Männerdomäne. Annette Schneider über Alles Eisen.
Zwei hagere, kniende Gestalten, die Eisenoberfläche rau, aus Kopf und Körper starken Metallreste vom Produktionsprozess, die Misere der Figuren verstärken. Bettlerin und Tod heißt die Skulptur von 1991. Oder sieben kleine, verrenkte Figuren auf mannshohen Stielen. Sie sind Mahnmal und Erinnerung an sieben kleinwüchsige Geschwister einer jüdischen Familie, die Auschwitz überlebten, weil der KZ-Arzt Josef Mengele sie für Menschenversuche missbrauchte. Ein Aufschrei, gefälligst jedes Leben zu schützen. Schon diese beiden Arbeiten vermitteln beeindruckend die hohen Ansprüche der 1949 im Erzgebirge geborenen Künstlerin, die ihre Inhalte, das Ringen um die dafür angemessene Form und den Produktionsprozess zusammenführen und sichtbar machen möchte. Kuratorin Veronika Wiegertz:
Franziska Schwarzbach ist jemand, der sich immer mit dem Menschen beschäftigt, eine figürliche Bildhauerin, die aber denjenigen Figuren, die sie in ihrer Kunst bearbeitet, eine sehr große Empathie entgegenbringt. Sie identifiziert sich mit diesen Figuren und arbeitet sich im wahrsten Sinne an den Geschichten, die hinter diesen Gestalten stecken, auch ab.
Eindringliche Porträtbüsten von Erich Mühsam oder Alexander Puschkin, eine selbstbewusst ausschreitende Nackte, ein vorwärts stürmender Beethoven sowie zahlreiche nur wenige Zentimeter kleine Porträtplaketten. Die Ausstellung umfasst Skulpturen aus den letzten gut 35 Jahren, die alle im Eisengussverfahren entstanden. Das schätzt die Künstlerin besonders, weil das Gießen schwer berechenbar ist und Oberflächen aufplatzen oder filigrane Teile abbrechen können, was sie nutzt, um die Wirkung ihrer Figuren zu verstärken. Dabei hatte die gelernte Bildhauerin, Grafikerin und Medailleurin bis 1973 erst Architektur studiert.
Und ich erfuhr, dass im Palast der Republik dieser Sechsecksaal gebaut wird. Und da wollte ich unbedingt hin, weil Sechsecksaal ist sowas wie ein Zirkus eigentlich. Ne? Und da war ich dann an dem großen Saal. Das war irre, das war einfach so verrückt. Ja. Plötzlich war ich Architektin des vierten Ranges.
Bis zu 4.500 Plätze passten in den vielseitig veränderbaren Saal, in dem internationale Künstler wie Harry Belafonte, Hermann van Veen oder Mikis Theodorakis auftraten.
Das war so ein gut nutzbarer Raum. Ich muss sagen, ich habe geheult, als der Palast dann abgerissen wurde, weil der war einfach einmalig.
Mit der Abschaffung der DDR veränderten sich Leben und Alltag radikal. Sie sei seekrank geworden, erzählt die Künstlerin, die deshalb für einige Zeit nach Simbabwe floh, in eine Künstlerkolonie.
Hieß Tengenenge, der Anfang vom Anfang, und da konnte ich in Ruhe nachdenken. Das hat mir so eine Nonchalance dann gegeben, als ich wieder zurückkam.
Damals gründete sie mit Freunden die Initiative Mauerpark, der sich als grüne Gedächtnisspur durch Berlin schlängeln sollte. Und sie arbeitete weiter. Für die Humboldt-Uni entstand eine berührende, zierliche Lise Meitner, die auf einem patriarchal-bombastischen Sockel steht und ihren Platz einfordert in der männlichen Wissenschaftswelt. Sie wirkt wie ein Selbstbildnis, ebenso wie die weibliche Sirene, die auf einer über 2 Meter hohen Stele steht, mit weit ausspannendem Vogelschwanz und fordernd ausgestreckter Hand. Der weibliche Plagegeist entstand 2005, da hatte Anna Franziska Schwarzbach die Mechanismen des westlichen Kunstmarktes längst durchschaut, auf die sie anfänglich mit herrlich sarkastischen Gemeinschaftsaktionen reagierte.
Man musste immer Projekte beantragen und da haben wir dann das Projekt beantragt, Geld für Geld. Also Künstler, was soll das? Machen wir doch unser Geld alles selber. Und die Ausstellung hieß Holder Mammon oder die schöne Kunst, anständiges Geld zu machen.
Es ist ein Genuss, wie die Künstlerin in ihren Arbeiten ihre Ideen, ihr literarisches, philosophisches und künstlerisches Wissen und den Arbeitsprozess selbst zusammenführt. Und wie in jeder Skulptur eine dem Menschen zugewandte Haltung sicht- und fühlbar wird. Sei es in seinem Kampf gegen gesellschaftliche Missstände, in seiner Einsamkeit und Bedrohung oder in seinem verlorenen Glück. Zudem gehörte in der DDR etwa die Muße, über die eigene Arbeit und die Gestaltung der neuen sozialistischen Gesellschaft in Ruhe nachdenken zu können. Anna Franziska Schwarzbach fasst diesen Verlust 1991 in einer 30 cm kleinen, Giacomettihaft zarten, anrührenden Figur zusammen, die liegend mit aufgestütztem Arm und angewinkeltem Knie in die Ferne blickt. Narziss oder Langeweile heißt sie. Langeweile in 2 Wörtern geschrieben, betont die Künstlerin.
Die Langeweile, das war auch so diese Nachdenklichkeit. Wir hatten so lange Zeit, über irgendwas nachzudenken. Ja? Und ich habe es dann eigentlich später dann auch so formuliert, mein Reichtum in der DDR war eigentlich meine Langeweile.
Anna Franziska Schwarzbach, Alles Eisen heißt die Ausstellung, die im Gerhard-Marx-Haus in Bremen zu sehen ist, bis zum 23. Februar. Keine sozialen Medien für Menschen unter 16. Das von der australischen Regierung beschlossene Gesetz zeigt so klar Kante wie nirgendwo anders auf der Welt. Die Begründung, die übermäßige Nutzung von TikTok, Instagram und Co. sei zu riskant für die körperliche und geistige Gesundheit Heranwachsender. Die Psychologin Julia Breilowskaja forscht für die Ruhr-Universität Bochum zur Nutzung von Social Media und dazu beim Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Was passiert in Kopf, Körper und Seele, wenn junge Menschen ständig online sind?
Das kann man mit einem Satz gar nicht beantworten. Das sind sehr viele unterschiedliche Vorgänge, die sich gleichzeitig ereignen und das sind starke Auswirkungen, vor allen Dingen auf die psychische Gesundheit. Wenn wir zum Beispiel von der passiven Nutzung sprechen, so etwas wie die ganze Zeit durch TikTok, durch Instagram scrollen, da wissen wir, dass sich häufig so ein Gefühl von Neid bei den Jugendlichen häufig einschleichen kann, dass sie natürlich die tollen Bilder der anderen sehen, das Gefühl haben, dass die anderen sich ständig im Urlaub befinden, ständig Party machen und ein ganz tolles Leben führen. Sie vergleichen das häufig automatisch mit dem eigenen Leben, bei dem sie natürlich wissen, dass es nicht immer so schön und rosa ist. Und da hat man häufig das Gefühl, schlechter abzuschneiden. Und das kann das Neidempfinden fördern, was wiederum der psychischen Gesundheit schadet. Es kann zu Ängsten, zu Depressionssymptomen, zu Stress führen, die Lebenszufriedenheit reduzieren und so weiter. Auf der anderen Seite die aktive Nutzung, bei der man eben selbst tätig wird und postet und teilt und so weiter, das kann häufig dazu beitragen, dass man sich so ein bisschen in so einem Strudel wiederfindet, der wiederum suchtartige Symptome hervorrufen kann. Und auch das kann natürlich genauso wie die passive Nutzung der psychischen Gesundheit schaden. Das ist einmal nur so ganz grob zusammengefasst. Das ist natürlich viel komplizierter.
Wenn wir jetzt über das Verbot in Australien sprechen, Sie haben ganz viele Gefühlszustände genannt, aber was ist mit Wut und Panik bei jungen Australiern, die gerade in den Weiten dieses Kontinents vom Rest der Welt abgeschnitten werden?
Ganz ehrlich glaube ich, dass da gar nicht viel ist, weil wenn Jugendliche gar nicht erst lernen, mit Social Media, ich sag mal im Kinderwagen aufzuwachsen, dann wird ihnen das auch nicht fehlen. Hat uns ja auch nicht gefehlt. Ich bin auch ohne Social Media aufgewachsen.
Aber diese Generation ist damit aufgewachsen. Ihr wird was fehlen, oder?
Ich glaube nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn alle gleichzeitig am Strang ziehen, wenn meine ganzen Freunde das nicht machen, das will ja im Grunde die Regierung von Australien, dass alle gleichzeitig quasi nicht mehr nutzen, dann glaube ich, wird nicht so viel fehlen, weil dann werden meine Freunde auch wieder mit mir auf dem Spielplatz spielen, wieder mit mir, durch den Wald laufen. Das werden die Leute sein, die mit mir sozial verbunden sind und gleichzeitig offline mit mir auch Dinge tun. Und dann wird mir nicht mehr fehlen, wenn die Frage, ob jemand irgendwo in Deutschland irgendwas online gemacht hat.
Nun ist Deutschland ein dicht besiedeltes Land, anders als Australien. Da können hunderte Kilometer zwischen zwei Häusern liegen.
Klar. Auf jeden Fall, aber auch das überzeugt mich nicht. Ich muss ich ehrlich sagen, ich weiß, dass vielleicht am Anfang so etwas wie Fear of Missing Out natürlich entstehen kann. Ich übertreibe natürlich mit Absicht, aber es ist klar, wenn alle gleichzeitig das tun und ihre Nutzungszeit verringern oder ganz weglassen, dann wird ihnen nicht mehr viel fehlen.
Und das sagen Sie auch einer Generation, die ja in der Isolation der Corona-Pandemie ein Werkzeug gefunden hat, in einer sehr, sehr schwierigen Situation halbwegs klarzukommen?
Ja, das tue ich. Wir haben immer noch das Telefon. Wir können uns immer noch draußen bewegen und mit anderen interagieren. Und da werden die Jugendlichen viel, viel mehr erleben und ihr Leben auch viel intensiver leben, als wenn sie mit der Social-Media-Welt verbunden sind und das Ganze einfach nur passiv erleben, was andere mal gepostet haben, sich anzuschauen.
Ich mache jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diaboli. Ihr Kollege Christian Montag von der Uni Ulm sagt über Social Media, er gehöre zwar selbst persönlich zum Team Vorsicht, aber man sollte aufpassen, Alltägliches nicht zu pathologisieren.
Klar. Ich kenne auch Christian, ich weiß auch, wie er das meint. Ich finde aber trotzdem, ich mache das mit Absicht in die andere Richtung. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche auch lernen, ohne Social Media klarzukommen. Ich bin nicht der Meinung, dass man soziale Medien wirklich vollständig aus der Welt schaffen sollte. Man muss eben lernen, einen kompetenten Umgang damit zu erlernen. Und damit darf man Kinder und Jugendliche nicht alleine lassen, einfach nur einen Sechsklässler ein Smartphone in die Hand drücken und sagen, sie sind soziale Medien, nutzt sie, sondern man muss es im Rahmen des Curriculums an der Schule ganz genau, wie viele Dinge auch den Kindern erklären, mit ihnen üben und nicht einfach nur sie machen lassen. Weil es ist ja auch etwas, das eine Sucht hervorrufen kann, das der psychischen Gesundheit schaden kann. Und wieso sollte man Kindern und Jugendlichen erklären, wie man mit Tabakkonsum, mit Alkoholkonsum umgeht, aber nicht, wie man mit Social-Media-Konsum umgeht.
Das heißt summa summarum aber auch, die Kontrollmechanismen, die von einigen Social-Media-Plattformen verschärft wurden zum Schutz von Minderjährigen. Das wird ja jetzt in Australien als politischer Hebel eingesetzt. Das ist für Sie gar nicht maßgeblich.
Nein, so würde ich das nicht sehen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man muss da viel mehr tun, weil die sozialen Plattformen können, wenn sie wirklich das wollen würden, ihre Nutzenden zu schützen, würden sie viel mehr machen, als sie das jetzt schon tun.
Und glauben Sie, dass dieses Verbot, wenn man mal das Profitdenken dieser Konzerne im Kopf hat, sich noch mal weiter bewegen?
Vielleicht, ich weiß es nicht, aber mir ist klar, dass die ganzen großen Konzerne genau wissen, wie die Mechanismen sind, die dahinter dann stecken. Sie wissen, dass sie süchtig machen können, sie wissen, dass sie der psychischen Gesundheit schaden können und trotzdem seit vielen Jahren weigern sie sich, irgendwas zu tun, um wirklich die Jugendlichen und Kinder zu schützen.
Die Psychologin Julia Breilowskaja über die Nutzung von Social Media Australien hat das allen unter 16 Jahren verboten. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Christian Riedel.
Im Schweriner Dom sind bei einem Gottesdienst zwei weitere Kirchenfenster des Künstlers Günter Uecker offiziell übergeben worden. Zusammen mit zwei bereits bestehenden Fenstern vollenden sie in der südlichen und nördlichen Kapelle des Doms das Lichtbogenprojekt, wie der Förderkreis Schweriner Dom mitteilte. Auf etwa 62 Quadratmetern werden künftig die insgesamt 130 Glasfelder in der gotischen Backsteinkathedrale in blauem Licht leuchten. Der 94-jährige Uecke zählt zu den bekanntesten deutschen Gegenwartskünstlern. Bekannt wurde er vor allem mit seinen dreidimensionalen Nagelbildern. Der diesjährige Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht an Dennis Svensson. Der 28-Jährige verkörpere seine Figuren mit Lässigkeit, ohne sie vorzuführen, heißt es in der Jurybegründung. Bevor er sein Engagement am St. Pauli-Theater begann, spielte Svensson am Berliner Ensemble sowie am Hamburger Thalia-Theater und war auch in diversen Fernsehproduktionen zu sehen. Seit 1981 verleiht die Körber-Stiftung jährlich den mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis mit dem Ziel, besondere Begabungen am Anfang ihrer Laufbahn zu unterstützen. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger sind unter anderem Ulrich Tukur, Martin Wuttke sowie Susanne Wolf. Namensgeber Boy-Gobert war der Sohn des Hamburger Kultursenators Askan Klee-Gobert sowie Theaterintendant und Schauspieler. Gemeinsam mit Woody Allen erhielt er für das Drehbuch von Allens Klassiker Der Stadtneurotiker den Oscar und war auch an weiteren Drehbüchern für Allens Komödien beteiligt. Wie jetzt bekannt wurde, ist der US-amerikanische Drehbuchautor Marshall Brickman am Freitag im Alter von 85 Jahren in New York gestorben. Seine Karriere begann Brickman beim Fernsehen, wo er auch Allen traf. An insgesamt 4 Drehbüchern arbeiteten die beiden zusammen, darunter Manhattan und Manhattan Murder Mystery. Zuletzt verfasste Brickman 2014 das Drehbuch zu Clint Eastwoods Musikdrama The Jersey Boys. Die Prämonstratenser Abtei Strachow in Prag verfügt über zahlreiche Kulturschätze. Dazu gehören auch 2 Orgeln, die nun dringend einer notwendigen Generalüberholung unterzogen werden müssen. Die beiden aufeinander abgestimmten Orgeln befänden sich in einem beklagenswerten Zustand, wie die Presseagentur Cutpress meldet. Auf der großen Orgel der Abtei hatte im Herbst 1787 Wolfgang Amadeus Mozart gespielt. Die fragmentarische Nachschrift, die der damalige Stiftsorganist von diesem Ereignis hinterließ, trägt die Nummer 528a im Köchelverzeichnis und ist als Strahoffer Improvisation bekannt. Von der Orgel, auf der Mozart spielte, sei nur das prachtvolle barocke Gehäuse erhalten geblieben. Den Auftrag zur Renovierung erhielt den Angaben zufolge ein thüringischer Orgelbauer.
Tansania. Teile des ostafrikanischen Landes standen von 1885 bis 1918 unter deutscher Kontrolle. Was den Menschen dort in der sogenannten Kolonie Deutsch-Ostafrika geraubt wurde, wozu es ihnen einst diente und welche immateriellen Werte an die Gegenstände verknüpft sind, das will das Berliner Humboldt-Forum mit seiner neuen Ausstellung Geschichten Tansanias zeigen. Thomas Fuß hat lange beim Deutschen Institut für Entwicklungshilfe gearbeitet und betreibt das Blog Dekolonial Erinnern. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie haben sich die Ausstellung mit tansanischen Gästen schon angeschaut. Was haben Sie zur Schau angemerkt?
Die Gäste aus Tansania, die ich gesprochen habe, sind sehr bewegt. Und vor allen Dingen die Vertreterinnen und Vertreter der Volksgruppen, der Gemeinschaften, die historisch Opfer des deutschen Kolonialismus waren, sind mit großen Gefühlen in diese Ausstellung reingegangen und haben darüber gesprochen, weil ihnen hier die gewaltvolle Geschichte ihrer Vorfahren über die Kulturgüter, die von den Deutschen geraubt wurden, so unmittelbar entgegentritt. Das sind ganz, ganz tiefe Erlebnisse, die ich hier wahrnehmen konnte.
Und was halten Sie von der Ausstellung? Ist sie Ihnen politisch genug?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde sie sehr gelungen, weil sie die über 1000-jährige Geschichte Tansanias zum Ausgangspunkt nimmt. Dann verständlicherweise einen Schwerpunkt auf den deutschen Kolonialismus legt. Rund 170 Kulturgüter, die von den Deutschen fast alle geraubt wurden, dort näher behandelt. Es werden sehr viele Fragen gestellt und wer mit offenen Augen und Ohren in die Ausstellung geht, wird sehr viel erfahren über die deutsche Vergangenheit, die verflochtene Geschichte mit Tansania und über den dringenden Bedarf, dass wir über diese leidvolle Geschichte, über die geraubten Gegenstände und die menschlichen Gebeine übrigens, die bei uns sind, miteinander ganz neu mit der tansanischen Gesellschaft ins Gespräch kommen müssen.
In Deutschland befinden sich ja tausende Objekte aus dem heutigen Tansania. Diese Ausstellung sollte möglichst ohne eurozentristische Perspektive konzipiert werden. Die Vorbereitungen waren entsprechend lang. Warum, Herr Fuß, ist die deutsch-tansanische Kolonialgeschichte bei uns überhaupt historisch so unterbelichtet?
Ja, da gibt es sicherlich viele Gründe. Wir haben zeitlich betrachtet als Deutschland eine relativ kurze Kolonialgeschichte, die jedoch in ihrer Bedeutung für die betroffenen Völker natürlich sehr einschneidende Wirkung hatten, mit sehr viel Gewalt verbunden war und dann aber eben endete 1918, 1919 mit dem Versailler Vertrag. In der Weimarer Zeit und auch in der NS-Zeit gab es eine kolonial-revisionistische große Bewegung. Und nach dem Krieg sind dann natürlich nochmal ganz andere leidvolle Geschichten der deutschen Geschichte auch in den Vordergrund getreten. Also wir sind in der Tat, gerade was Tansania angeht, noch ganz am Anfang zu verstehen, was dort geschichtlich vorgefallen ist und wie wir uns der heutigen Verantwortung stellen können.
Was sollten wir denn wissen aus Ihrer Sicht? Was ist heute über die Kolonialgeschichte und die Folgen für Tansania unbekannt ist? Zumindest der breiten Öffentlichkeit.
Wichtig wäre zu verstehen und zu erfahren, wie die deutsche Gewalt dort prägend war für das Land, flächendeckend. Also die deutsche Kolonialtruppen haben dort eine endlose Serie von Kolonialverbrechen zu verantworten. Von der Zahl der Menschen her redet die Wissenschaft von annähernd 1 Million afrikanischen Menschen, die direkt oder indirekt durch deutsche Gewalteinwirkung gestorben sind. Das ist für uns erstmal ganz fern, ganz abstrakt. Aber wenn Sie die Nachfahren dieser Volksgruppen treffen, wie ich das ja übers Wochenende gerade im Humboldt-Forum erlebt habe, da ist die deutsche Gewalt sehr präsent weitergereicht über die Generationen und eine ganz große Hoffnung, dass sich Deutschland jetzt dieser geschichtlichen Auseinandersetzung stellt.
Das Massaker der Deutschen in Namibia gegen Nama und Herero, es dauerte Jahrzehnte, bis es zu einem öffentlichen Politikum wurde. Wie wichtig ist denn der Maji-Maji-Aufstand gegen das Deutsche Kaiserreich von 1905 für uns hier in Deutschland beziehungsweise für Tansania?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Ereignis des Widerstandes, vor allen Dingen für den südlichen Teil des Landes. Die Wissenschaft spricht davon, dass hier bis zu 300.000 afrikanische Menschen gestorben sind, direkt oder indirekt als Opfer deutscher kolonialer Gewalt. Die Wirtschaftsstrukturen im Land heute, also Armut oder die wirtschaftlichen Tätigkeiten dort sind bis heute, so sagen es Wissenschaftlerinnen aus Tansania, geprägt von den Verwüstungen, die Deutschland dort angerichtet hat.
Inwiefern?
Dann möchte ich noch, weil dort große Teile des Landes entvölkert wurden. Menschen sind geflüchtet, haben ihre Siedlungsgebiete aufgegeben und die Sozialindikatoren im südlichen Teil Tansanias, das ist eben das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, sind bis heute fallen zurück gegenüber den entsprechenden Daten aus dem Rest des Landes. Und das wird in direkter Verbindung gebracht mit der flächendeckenden Gewalt des deutschen Krieges im Maji-Maji-Aufstand.
Respektvoller Umgang, das ist dem Humboldt-Forum wichtig gewesen. Was ist aus Ihrer Sicht im deutsch-tansanischen Verhältnis für die Zukunft wichtig?
Wir haben bei der Eröffnungsveranstaltung jetzt am Wochenende im Humboldt-Forum eine Videobotschaft der zuständigen Ministerin Pindichana aus Tansania gehört. Sie hat mitgeteilt, dass das Land, die Regierung, ein Restitutionskomitee benannt hat und jetzt bereit ist für die Verhandlung mit Deutschland über die Rückgabe der geraubten Kulturgüter und der menschlichen Gebeine. Die große Frage für uns ist, ist Deutschland dafür bereit? Ich kann derzeit keine Strategie des Auswärtigen Amts erkennen, wie das Amt auf die bald zu erwartende Anfrage Tansanias reagieren wird. Ich denke, wir brauchen auch von unserer Seite dringend eine Strategie. Die Koordination mit den Museen ist sehr wichtig in unserem föderalen System. Und ein zentrales Problem ist die Finanzierung. Also welche Finanzierung kann die Bundesregierung leisten für die Rückführung der Kulturgüter der menschlichen Gebeine?
Kennen Sie genau die Details der Anfrage, von der Sie gerade gesprochen haben?
Nein, die Ministerin hat gesagt, dass die Regierung in Tansania jetzt bereit ist, in Verhandlungen mit der Bundesregierung zu treten und dass sie in Kürze mit einem entsprechenden Anliegen oder diplomatischen Note an Berlin herantreten wird.
Thomas Fuß, der das Blog Dekolonial Erinnern für postkoloniale Ethik betreibt, über die neue Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum und das deutsch-tansanische Verhältnis. Herr Fuß, besten Dank, schönen Abend.
Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse.
Botho Strauß. Er begann am Theater und ihm ist der Schriftsteller als Dramatiker treu geblieben. Weil er morgen 80 Jahre alt wird, präsentiert das Deutsche Literaturarchiv Marbach seit heute Bemerkenswertes aus seinem Vorlass. Zudem gehört auch der über 30 Jahre alte Essay Anschwellender Boxgesang, in dem Strauß am Ende schreibt:
Demokratie braucht wie ein Organismus den Druck von Gefahr. Rechte Fantasie ist die Fantasie des Dichters. Der Mainstream macht das rechtsradikale Rinnsal groß. In verschwitzten Zeiten bedarf die Sprache neuer Schutzzonen. Heute ist das gut gemeinte gemeiner als der offene Blödsinn.
Zur Eröffnung in Marbach hat Philipp Theisson den Festvortrag gehalten. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Uni Zürich. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Groß und klein, 1978 an der Berliner Schaubühne und der Prosaband Paare und Passanten 1981 gelten als erste wichtige Station für den Ruhm von Botho Strauß. Was ist für Sie das inhaltlich Wichtigste?
Oder der inhaltlich wichtigste Text ist für mich eigentlich ein Essay mit dem Titel Beginnlosigkeit. Deswegen so wichtig, weil man in diesem Essay merkt, von woher er eigentlich denkt und von woher Botho Strauß zu diesen Bildern und Szenen kommt. Also warum er eigentlich ein Szeniker ist, sowohl in der Prosa als auch in Stücken wie Groß und Klein.
Wann ist das geschrieben worden und was ist das Erklärende in diesem Text?
Also der Text Beginnlosigkeit ist aus dem Jahre 1992, also noch vor dem großen Bruch mit dem anschwellenden Boxgesang. Und das Erklären an diesem Text ist, dass er eigentlich zeigt, wir müssen diesen Zeitstrom, in dem wir uns befinden, in dem wir reden, in dem wir Waren tauschen, in dem wir auf Fortschritt setzen, in dem wir glauben, wir entwickeln uns und bauen eine Geschichte auf. Wir müssen das stillstellen. Wir müssen im Grunde nicht in Linien denken, sondern in Flecken. Und ich neige dazu, diese Szenen, die man sehen kann in Strauß' Prosatexten und auch in seinen Dramen, eigentlich als so Inszenierungen von Flecken zu betrachten.
Spätestens seit 1993, Sie haben es schon erwähnt, seit dem Essay Anschwellender Boxgesang gibt es sehr gespaltene Meinungen über Botho Strauß. Für die einen ist er ein Weitdenkender, andere stellten ihn unter Totalitarismus Verdacht, Dritte halten ihn seitdem für einen Provokateur. Und Sie?
Als ein Provokateur war er immer, das würde ich sagen, aber nicht erst seit dem Anschwellenden Boxgesang.
Sondern?
Also im Grunde schon im Ansatz seines Schaffens, in den Dramen, in Groß und Klein, in der Trilogie des Wiedersehens. Ich finde auch schon in so Texten wie Humor. Aber um auf den Boxgesang zurückzukommen, es ist natürlich ein Text, den man, wenn man ihn von heute aus liest, ganz anders liest als in der Zeit damals, als er erschienen ist. Es ist ein Text, der sein eigenes Auftreten sehr genau inszeniert, der weiß, wie die Reaktion in der Öffentlichkeit ausfällt und der auch mit der öffentlichen Reaktion spielt. Heißt, wenn man ihn heute betrachtet, gibt es zwei Optionen eigentlich in sich anzuschauen. Man kann ihn sehr genau betrachten und kann dann überlegen, was heißt es eigentlich, wenn dann jemand sagt, rechts zu sein, aber nicht als Staatsbürger, sondern als Mensch. Also sich zum Rechten zu bekennen, darüber zu resonieren, was war eigentlich mal Fremdenfeindlichkeit, diese Fragen zu stellen. Heute wird man sagen, man triggert wirklich einen ganzen öffentlichen Diskurs damit und weiß sofort, wenn man auf den Knopf drückt, dann kommt alles raus und das ist ja auch so passiert. Und wenn man sich den Text aber genau anschaut, merkt man natürlich, dass er sich auch zum Beispiel ganz vehement gegen jeden Nationalismus wendet, gegen alles Völkische, gegen das Xenophobe, auch gegen vor allem antisemitische Denkströmungen. Also es ist ein Text, der nicht platt ist. Es ist ein Text, der tatsächlich darüber resoniert, was hat eigentlich öffentliches Gedenken mit öffentlicher Untat zu tun. Die andere Möglichkeit, ihn zu betrachten, ist, ihn eben als eine Inszenierung zu betrachten. Das heißt, es ist eigentlich Tragödientheorie, was ja im Titel schon steckt. Boxgesang heißt ja eigentlich Tragödie. Und was er eigentlich zeigt, ist, wenn ich jetzt hier aufstehe und spreche, dann endet das damit, dass sich eine öffentliche Szene ergibt und am Ende steht dann ein Autor, der sich räumlich wie auch literaturbetrieblich komplett von der Szene entfernt. Und das ist ja auch genau die Zeit, in der Botho Strauß West-Berlin verlässt und in die Uckermark zieht.
Sie haben ein Essay über ihn geschrieben, erschienen bei Matthes und Seitz und haben Botho Strauß des Öfteren getroffen.
Ja.
Wie passt das für Sie zusammen? Einerseits der Provokateur und andererseits diese Öffentlichkeitsscheu. Wie haben Sie ihn erlebt?
Naja, das ist für jemanden, dessen fast wichtigster Satz der ist, dass man ab jetzt ohne Dialektik denken muss. Für so jemanden ist Botho Strauß ein, ich würde sagen, in sich sehr dialektischer Mensch. Das heißt, der Eremit braucht eigentlich immer die Masse, von der er aus sich abgrenzt. Und das heißt, ich möchte doch schon, dass ihr merkt, wie wenig ich mich um euch kümmere. Und Oha. Das ist im Grunde der Widerspruch, wo man sagen kann, jemand, der sich tatsächlich räumlich abgrenzt, der auch nicht am öffentlichen Diskurs teilnimmt, das macht er ja wirklich sehr konsequent, er macht keine Lesungen, er gibt keine Interviews, er zeigt sich nicht, er solidarisiert sich mit gar nichts. Und auf der anderen Seite ist es doch jemand, der doch eine Reaktion auf die Nicht-Öffentlichkeit irgendwie wieder einfordert. Also es ist auch kein schlechtes Image, derjenige zu sein, der nicht gesehen werden will. Es ist eine sehr komplizierte Figur, aber es ist genau das. Also wenn ich als der Abwesende bekannt bin, dann bin ich bekannt, aber als der Abwesende.
Verstehe. Und das wiederum hat nichts mit Altersweisheit zu tun, weil wir über seinen 80. Geburtstag reden.
Nein, also Altersweisheit ist das, glaube ich, nicht, sondern es ist tatsächlich auch ein Entwurf von Schriftsteller sein, der sehr radikal ist, weil heute heißt Schriftsteller sein natürlich ganz klar, ich muss im Betrieb mitmischen, ich muss mich inszenieren, ich muss mich auch äußern. Und wenn jemand das wirklich über so einen langen Zeitraum konsequent nicht tut, nicht irgendjemand, sondern jemand, der mal wirklich jemand Großes war, und das war ja Botho Strauß in den 80ern, 90ern, das war ja im Grunde der Autor dieser Dekaden, dann ist das natürlich schon etwas, was auch Respekt abverlangen kann.
Als Botho Strauß seinen Boxgesang veröffentlichte, da waren Sie, Herr Theisson, Abiturient.
Genau.
Und Sie schreiben in Ihrem Essay, seine Welt lag bereits in Ihrem Rücken damals. Warum beschäftigt er Sie bis heute?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich sie auch bis heute nicht richtig ganz konsequent beantworten kann. Also es ist so, dass ich immer durch Zufall über ihn gestolpert bin zunächst und natürlich immer mit diesem Ruch, das ist dieser Autor, über den so viele Leute sagen, das ist ein Reaktionär, der hat sowas Xenophobes, der hat damals was gesagt, was man nicht sagen darf. Das war immer das, was man gehört hat. Ich kam aber immer wieder auf Texte, bei denen ich gemerkt habe, der sagt mir was und der will mir etwas vermitteln, was ich sonst von niemandem vermittelt bekomme. Nämlich, dass man auch in dem Moment, in dem man leer ist, in dem man nichts fühlt, in dem man einsam ist, in dem man gar nicht weiß, warum man das tut, was man tut, sich mit Sprache, mit Literatur beschäftigt, dass man in dem Moment sich auch immer auf etwas zurückziehen kann, was so einen Selbstwert der Sprache, des Literarischen, auch der Performance von Sprache auf dem Theater ausmacht. Und das ist was, was mich immer beschäftigt hat. Wie macht er das? Was sind seine Begründungsfiguren? Und er hat sich dann auch immer noch weiterentwickelt. Man hat das dann eben, das war der Unterschied zur Vorgeneration, in meiner Generation fast gar nicht mehr verfolgt. Er hatte ja kein großes Publikum dann mehr.
Ja, umso erstaunlicher Ihr Interesse, ja.
Genau, und es gibt aber, das merke ich jetzt natürlich in Reaktion auf das Buch, dass es doch noch viele Leute gibt, die ihn schon lesen und auch die über ihn gern sprechen wollen, aber die natürlich nicht mehr das Forum haben, das man früher hatte, wenn man über Botho Strauß sprechen wollte oder denken wollte. Und das kann man jetzt eigentlich anlässlich dieses Geburtstages dann doch mal wieder tun. Es gibt ganz viele Dinge, die uns auch mit diesem Denken verbinden, würde ich behaupten.
Der Germanist Philipp Theisson über Botho Strauß. Das Literaturmuseum Marbach zeigt seit heute Teile von dessen Vorlass zum morgigen 80. Geburtstag. Herr Theisson, Dankeschön.
Schönen Abend, Frau Butke.
Auch die Zeitungsfeuilletons gratulieren Botho Strauß, aber Tobias Wenzel macht in seiner Kulturpresseschau zuerst einen Abstecher in die Politik.
Herr Küpersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Fragt die Taz. FDP nicht ganz dicht, antwortet Friedrich Küpersbusch. Die Taz resümiert: Beginn der offenen Feldschlacht, hieß es im FDP-Schlachtplan zum Ampelbruch. Auf Generalsekretär Gier Saray folgt Ex-Minister Buschmann Und fragt Küppersbusch, war es das mit den Lindner-Liberalen? Seine Antwort, selten hat jemand seine Elternzeit so vorausschauend und umsichtig geplant. War es das mit dem Strauß-Theater? Fragt man sich beim Lesen der Artikel zum 80. Geburtstag von Botho Strauß an diesem Montag. Seit knapp 15 Jahren steht die Produktion fast still und schon länger dringt sie kaum mehr zu den Bühnen durch, schreibt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen über den Mann, der einst der meistgespielte deutsche Dramatiker war. Dass er heute auf der Theaterbühne praktisch nicht mehr vorkomme, könne daran liegen, deutet Christine Dössel im Gespräch mit dem Schauspieler Jens Harzer für die Süddeutsche Zeitung an, dass Strauß von vielen als reaktionär und toxisch wahrgenommen werde. Toxisch? Was heißt das denn bitte? Reagiert Harzer empört. Er habe das Gefühl, es herrsche bei vielen Theaterleuten oft eine gewisse Mutlosigkeit. Man merkt, dass die meisten Literaturkritiker und Feuilletonisten zwiegespalten sind. Er habe die Sprache von Strauß für abgeschmackt und preziös gehalten und ihn vor 11 Jahren als Utter Danella der kulturellen Oberschicht bezeichnet, gesteht Magnus Klaue in der Welt. Nichts davon wolle er heute zurücknehmen, und doch blicke er nun anders, mit neuer Genauigkeit lesend, auf das Werk dieses Autors, nämlich seit Heinz Strunk eine Anthologie mit Strauß-Texten erstellt und fürs Hörbuch eingelesen habe. Seitdem würden ihm, Klaue, die Strauß-Texte in neuem Licht erscheinen. Dem Gegenaufklärer und Reaktionär Strauß würden heute überwiegend diejenigen die Treue halten, die bis an die identitär-extremistischen Ränder für eine konservative Revolution kämpfen würden, schreibt Gregor Dotzauer im Tagesspiegel und fügt hinzu, nein, man muss Botho Strauß nicht vor falschen Freunden bewahren. Er hat sie sich sehenden Auges herangezogen. Man tut aber auch gut daran, seine Bücher nicht aus dem linken Moralismus heraus abzulehnen, gegen den sie geschrieben sind. In der FAZ findet Jürgen Kaube dagegen ausschließlich bewundernde Worte für Botho Strauß. Wir verdanken ihm mehr Anregungen und Impulse zur Seelenweltdurchleuchtung als jedem anderen lebenden deutschen Schriftsteller. So gar nicht bewundernd schreibt Hilmar Klute im Feuilleton der Süddeutschen über Friedrich Merz, dass Dieter Bohlen sagt, er wolle für Deutschland das sein, was Elon Musk für die USA sei, wäre für Klute wohl kein Thema gewesen, wenn Friedrich Merz das einfach ignoriert hätte, hat er aber nicht. Umgehend bekam Dieter Bohlen einen Anruf des CDU-Vorsitzenden Merz, der den Gedanken reizvoll fand, in seiner angestrebten Verantwortung als Bundeskanzler eine mehr als schräge Gestalt für Regierungseffizienz zuständig zu machen, schreibt Klute in der SZ. Die rasche Reaktion des hypernervösen Merz zeigt vor allem, Trump und sein Modell eines Kabinetts, bestehend aus seiner Zerstörungswut dienlichen Schießbudenfiguren, leuchtet auch Friedrich Merz sofort ein. Apropos Neuwahlen. Der Verfassungsschutz warnt vor russischer Einflussnahme auf den Wahlkampf, berichtet Hans Zippert noch nüchtern in der Welt, biegt aber sofort ins Satirische ab, indem er vermeintliche Beispiele für von Russland verbreitete Verschwörungstheorien gibt. So soll die SPD angeblich einen vollkommen chancenlosen Politiker als Kanzlerkandidaten aufgestellt haben, nur weil der es unbedingt wollte.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke.